ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Orbán gegen Modyar. Ungarn vor der Parlamentswahl. Ich bin Norbert Lang, hallo. Sie gilt als Schicksalswahl für Ungarn und die EU. In 2 Wochen wählt Ungarn ein neues Parlament und zum ersten Mal in 16 Jahren muss Regierungschef Viktor Orbán ernsthaft um seine Macht bangen. Schließlich liegt der Herausforderer und Politikneuling Peter Modyar in vielen Umfragen klar vorn. Sein Erfolgsrezept? Kritik an der grassierenden Korruption, ein Pro-Europa-Kurs und Optimismus. Auf dem Land allerdings kommt Orbáns Anti-EU- und Anti-Ukraine-Wahlkampf gut an. Noch dazu hat die Fidesz-Partei viel Einfluss auf die klassischen Medien. Wer wird die Wahl also für sich entscheiden? Wo steht Ungarn nach 16 Jahren Orbán? Und welche Folgen hätte ein Machtwechsel für das Land und die EU? Diese und andere Fragen diskutieren wir heute mit dem Präsidenten der deutsch-ungarischen Gesellschaft Dr. Gerhard Papke, dem Journalisten und Osteuropa-Experten Kino Fersek, und von Budapest aus zugeschaltet ist Professor Dr. Ellen Boos, Politikwissenschaftlerin an der Andrassy-Universität in der ungarischen Hauptstadt. Frau Boos, Sie lernen seit 2004 in Budapest und kennen das Land sehr gut. Wie ist denn die Stimmung im Land? Möchten die Menschen einen Wechsel?
Ich glaube, die Mehrheit der Menschen möchte einen Wechsel. Und das hat vor allen Dingen jetzt auch noch mal eine Umfrage des wirklich sehr seriösen und unabhängigen Instituts Media bestätigt. Das hat ergeben, dass eigentlich Tisza den Vorsprung vor Fidesz noch weiter ausbauen konnte. Das sind jetzt schon eindrucksvolle Zahlen. Also bei den Wählern, die sich bereits entschieden haben, die Tisza wählen wollen, 23% mehr, als die Fidesz wählen wollen. Und auch eine wirklich deutliche Mehrheit möchte jetzt einen Regierungswechsel. Da haben sich die Zahlen gegenüber dem letzten Monat nochmal deutlich verändert. Und das sind schon sehr spannende Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass im Moment die Kampagne von Tisza und eben auch Peter Modyar als praktisch Vorsitzender der Partei sehr erfolgreich im Wahlkampf macht und bisher die Kampagne von Fidesz diesen Trend nicht brechen konnte.
Herr Papke, wir haben es gerade gehört, die Zahlen sind relativ eindeutig. Und selbst wenn Orbán die Wahl noch gewinnen sollte, wird das ja wahrscheinlich kein hoher Wahlsieg sein. Warum kommt er nicht mehr so gut an wie früher?
Naja, ich würde zunächst mal sehr empfehlen, den Wahltag abzuwarten. Es ist interessant auch, dass Frau Boos sagt, die Mehrheit will einen Wechsel. Ob die Mehrheit der Ungarn einen Wechsel will, das werden wir erst am 12. April, am Tag der Wahl, sehen. Ich rate sehr, all diese Umfragen mit Vorsicht zu genießen, denn die bilden gerade das sehr komplexe ungarische Wahlsystem, das ja überwiegend ein Mehrheitswahlrecht ist, nur unzureichend ab. Es sind auch andere Unsicherheitsfaktoren wie die Frage, wie viele junge Wähler werden sich beteiligen, wie hoch wird die Wahlbeteiligung insgesamt sein. Es wird sicherlich ein engeres Rennen als vor 4 Jahren. Aber ich glaube, dass das völlig offen ist und sehe bei weitem nicht eine Situation, die auf einen klaren Wahlsieg der Opposition hindeutet.
Aber trotzdem ist ja dann doch die Diagnose da, Orbán kommt nicht mehr ganz so gut an wie früher, oder?
Ja, natürlich ist es so, Viktor Orbán regiert jetzt ununterbrochen seit 2010, seit 16 Jahren. Die Jungwähler in Ungarn kennen nur den Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Dass es da einen gewissen demokratischen Ermüdungseffekt gibt. Ich kann mich noch erinnern an die Bundestagswahl 1998, als viele gesagt haben, also jetzt ist genug nach 16 Jahren Helmut Kohl. Das ist sicherlich auch gerade unter jungen Leuten in Ungarn zu spüren. Das wird aber nicht im Vordergrund stehen. Ungarn ist in einer ganz schwierigen Situation, gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg, mit Blick auf die doch erheblichen Auseinandersetzungen mit der Ukraine, über die Ölversorgung Ungarns. Die Ungarn werden umgetrieben von der Frage, wie können wir sicherstellen, nicht in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Man darf ja nicht vergessen, Ungarn hat eine über 100 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Also das sind nach meiner Beobachtung die Themen, die im Vordergrund stehen. Und die Frage, hat Orbán jetzt nicht lang genug regiert? Ja, das spielt sicherlich unter den Jüngeren eine Rolle, wird aber nicht die Wahl entscheiden.
Herr Fersek, wie hat Peter Modyar es denn geschafft, die gesamte Opposition innerhalb kürzester Zeit zu überholen und zum größten Widersacher Orbáns zu werden?
Man muss da vielleicht 2 Jahre zurückgehen. Es gab den Skandal um einen pädophilen Straftäter, dessen Mitarbeiter begnadigt wurde. Und an diesem Punkt ist dann die Staatspräsidentin zurückgetreten und auch die Justizministerin, die ehemalige, hat dafür verantwortlich gezeichnet. Und Peter Modjor war ja mit der ehemaligen Justizministerin verheiratet, hat dann sich eher anfangs so aus persönlichen Beweggründen dazu geäußert und gesagt, das sind Bauernopfer. Aber dieser Punkt, an dem die Doppelmoral des Orbán-Systems für sehr, sehr viele Menschen in Ungarn ersichtlich öffentlich wurde, hat ihn dann hochgespült. Und Doppelmoral ist, heißt an diesem Punkt dann einerseits zu sagen, wir schützen unsere Kinder vor westlicher LGBTQ-Ideologie, vor Gender-Propaganda. Und dann kam halt heraus, dass man selber offenbar parteinahe Straftäter im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch begnadigt hatte. Das kam dann hoch. Aber er hat dann anscheinend Gefallen gefunden an der Rolle und an dem großen Widerhall, den er auch erreicht hat mit einigen Interviews, hat dann recht schnell eine Partei übernommen. Und er hat vieles anders gemacht als die bis dahin, ich würde mal sagen, ja, aktive Opposition. Ja, er kommt ja aus dem Fidesz-Lager. Er ist selber jemand, der im Großen und Ganzen sehr konservativ ist. Manche sagen, er ist Fidesz minus Korruption und minus Russland und Ostausrichtung. Und ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Also er spricht schon für einen sehr großen Teil der ungarischen Gesellschaft, die sich allerdings ein Ende dieses korrupten Systems von Orbán wünschen und die auch eindeutig wieder eine europäische oder Westausrichtung wollen, also denen das verdächtig erscheint oder die einfach diese enge Anbindung an Russland vor allen Dingen, die wir jetzt auch sehen, immer mehr, die das nicht wünschen. Zudem ist er ein sehr, sehr begabter Rhetoriker, auch in populistischer Hinsicht. Also er verbreitet nicht dieses große, immense Lügengebäude, das man aus dem Orbán-System kennt. Aber er ist schon sehr, sehr begabt, in populistischer Hinsicht Sachen zu vereinfachen auch oft und zuzuspitzen. Und das kommt bei vielen gut an. Und dann eben verbunden mit der Hoffnung, wieder zurück in ein normales europäisches Fahrwasser zu kommen. Damit hat er ganz offenbar Erfolg.
Ellen Bruce, Sie wollten.
Ja, ich wollte kurz auf Herrn Papp reagieren und ich gebe ihm natürlich vollkommen recht, Wahlen werden nicht in Umfragen entschieden, sondern am Wahltag und wie die Wahlen wirklich ausgehen, wissen wir hoffentlich am 12. April am Abend, das ist mir auch noch nicht sicher, aber ich würde die Umfrage schon ernst nehmen, weil das ist jetzt ja auch keine plötzliche Wendung, sondern wir haben ja eine Situation, dass eigentlich jetzt seit gut einem Jahr dies da bei allen unabhängigen Umfrageinstituten vorne liegt. Also es ist keine einmalige, praktisch zeitlich begrenzte Stichprobe, sondern das ist durchaus ein Trend, den wir haben. Und auch die Entwicklung, die ich jetzt beschrieben habe, ist ja einfach real messbar, dass sich da etwas sogar noch zugunsten von die Sache geändert hat. Wir haben außerdem Zahlen, die sagen, dass wir davon ausgehen können, dass die Wahlbeteiligung außerordentlich hoch sein wird. Also die Wahlforscher rechnen mit einer außerordentlich hohen Wahlbeteiligung. Das kann man auch den Umfragen entnehmen. Und wie gesagt, wichtig ist auch jetzt die Entwicklung, was doch, es sind jetzt 12% unter Abstand, also 47% der Befragten glauben, dass Tissa Wahl gewinnen wird und 35% nur noch, dass Gibis die Wahl gewinnen wird. Und das ist sensationell, dieses Ergebnis, weil es ist auch ein wirklicher Umschwung. Also wie gesagt, die Wahl wird am 12. entschieden, aber der Trend ist einfach da. Und wir können das ja einfach auch vergleichen mit den Zahlen, die wir im Vorfeld der letzten Parlamentswahlen, wo wir vor 12 Jahren hatten, da sah die Welt ja vollkommen anders aus. Und ich denke, der Grund dafür ist ja, abgesehen davon, was jetzt Herr Rezek schon erwähnt hat, also der Skandal um den Missbrauch von Kindern, insbesondere an staatlichen Betreuungseinrichtungen, der ja nicht zu Ende war mit diesem Begnadigungsskandal, sondern es sind ja dann Dokumente aufgetaucht im Sommer, die eben beweisen, dass die Regierung das seit vielen Jahren wusste. 3000 Fälle von Kindesmissbrauch in staatlichen Betreuungseinrichtungen bekannt und dass eigentlich nicht viel dagegen getan wurde. Es sind die Korruptionsfälle, die jetzt eben auch sehr deutlich sichtbar sind und es ist aber vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Lage in Ungarn. Für viele Menschen hat sich eben die finanzielle Situation verschlechtert in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, den wir auch wirklich sehr hoch bewerten müssen bei der Analyse der veränderten Einstellungen der Menschen.
Ja, also ich würde gerne eine kurze Bemerkung noch machen zu Modja Peter, der ja hier so ein bisschen als demokratischer Strahlemann dargestellt wird. Der wird in Ungarn ganz anders gesehen. Also er hat natürlich das Anti-Orban-Lager mobilisiert, das ist überhaupt keine Frage. Man muss ohnehin wissen, also Ungarn teilt sich in einen Teil der Bevölkerung, der Orban liebt, und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die Orban hassen. So, also das Land ist sehr stark polarisiert und Modja hat es in der Tat geschafft, die Orban-Gegner hinter sich zu versammeln. Das ändert nichts daran, dass er persönlich hoch umstritten ist. Man sollte hier erwähnen, in Ungarn weiß das jeder, dass Modja damals, bevor er Tisza übernahm, ein Gespräch mit seiner früheren Ehefrau Judith Varga heimlich aufgezeichnet hat, weil er meinte, damit Beweise für die angebliche Korruption der Regierung Orban sammeln zu können. Also muss ich das mal vorstellen, jemand, der heimlich ein persönliches Gespräch mit seiner ehemaligen Ehefrau aufzeichnet und das dann veröffentlicht. Also mit Verlaub, ein Politiker, der so etwas in Deutschland gemacht hätte, dessen politische Laufbahn wäre sofort beendet gewesen. Und es gibt eine Reihe von weiteren Vorfällen, die in der Wahrnehmung der Ungarn doch erhebliche Zweifel an der charakterlichen Integrität von Modja nähren. Ich will das gar nicht abschließend bewerten, wie ich ohnehin der Auffassung bin, die Ungarn müssen entscheiden, welche Regierung sie haben wollen. Sie werden auch entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die Gott sei Dank nicht in Westeuropa, nicht in Deutschland getroffen wird. Und dann noch eine Bemerkung zu Frau Boos, weil das auch so ein Narrativ ist, es ginge den Ungarn schlechter. Also da haben wir nun wirklich belastbare volkswirtschaftliche Zahlen, Frau Boos, und die belegen, dass es den Ungarn seit 2010 dramatisch besser geht, wirtschaftlich und persönlich, als vorher. Das sind die Zahlen der Weltbank, das kann man nachsehen. Kaufkraft bereinigt haben sich die Einkommen der Ungarn seit 2010 in etwa verdreifacht. Ungarn liegt inzwischen bei 89% des EU-Durchschnitts, Kaufkraft bereinigt beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Bei 89% des Durchschnitts 2010 waren das noch 77%. Die Arbeitslosigkeit war zu Zeiten der letzten sozialistischen Regierung 2010 bei etwa 12%. Die liegt jetzt etwa bei 4%. Man muss das wissen, das ist ein Aspekt, der in Deutschland immer ausgeblendet wird. Viele ältere Ungarn haben noch sehr wohl in Erinnerung, wie hundsmiserabel es ihnen ging, bevor Fidesz 2010 an die Regierung kam und mit sehr beachtlichen marktwirtschaftlichen Reformen einen langjährigen Wirtschaftsaufschwung implementiert hat. Also objektiv, da sind die Zahlen eindeutig, geht es den Ungarn heute viel, viel besser als 2010. Mhm. Und das trägt auch mit zur Popularität von Fidesz und Orban bei. Das darf man bitte nicht ausblenden. Die Ungarn gucken, wie es ihnen jetzt geht und sehen, es geht ihnen viel besser als früher. Und das wird bei der Wahlentscheidung auch eine Rolle spielen. Welche, das wird man sehen.
Frau Boos, was ist denn die wirtschaftliche Bilanz von Orban?
Also ich glaube, man muss da relativ differenziert hinschauen. Natürlich kann ich jetzt Herrn Papke in vielen einfach nur recht geben. Natürlich hat Ungarn seit 2010 einen großen Aufschwung erlebt. Und es hat auch zunächst mal, der Erfolg von Fidesz war ja auch damit begründet, dass ein größerer Teil der Bevölkerung oder der größte Teil der Bevölkerung tatsächlich auch deutliche Reallohngewinne verzeichnet hat. Aber die Zeit ist eben vorbei, weil wir müssen ja auch nicht nur angucken, wie sich die Einkünfte verändert haben, sondern auch, wie die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind und vor allen Dingen auch die Preise für Lebensmittel, jetzt auch für Immobilien, für die wenigen, die Miete zahlen, auch sehr stark die Mietkosten. Also das muss man eigentlich viel differenzierter anschauen und es ist auch nicht, reicht auch nicht aus, die Durchschnittswerte zu betrachten, sondern es gibt eine sehr, sehr große Einkommensspreizung in Ungarn. Also dann ist es viel interessanter, als sich mal den Medianwert anzugucken, also den Wert, der in der Mitte der Verteilung der Einkommen liegt. Und der war im letzten Jahr bei 980 Euro Nettoeinkommen. Oder die Renten, also ca. 40% der Rentner bekommen nur umgerechnet 250 Euro Rente im Monat. Also da, glaube ich, ist schon noch sehr viel Entwicklungspotenzial nach oben. Und wie gesagt, die Lebenshaltungskosten. Und das ist das, was die Ungarn auch sehr belastet und was auch die Unzufriedenheit der Bevölkerung erklärt. Die haben sich einfach erhöht und dadurch hat sich insgesamt eben die wirtschaftliche Lage für viele verschlechtert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, und das ist ja auch ganz spannend, warum plötzlich auch das Thema Korruption, was ja nicht neu ist in Ungarn, quasi auch Reaktionen der Bevölkerung hervorruft. In dem Moment, wo es den Menschen selber nicht mehr besser geht oder auch schlechter geht, stört sie das sehr viel stärker zu beobachten, wie sich doch Teile der politischen Elite in enormem Maße bereichert haben. Vielleicht so viel dazu. Ich glaube, es ist alles sehr viel differenzierter. Und ich möchte auch noch mal einen Punkt betonen: den Ungarn oder die Ungarn gibt es nicht. Es kommt sehr stark darauf an, mit wem man spricht. Herr Papke hat es ja angesprochen, die Gesellschaft ist extrem polarisiert, aber die Ungarn gibt es nicht. Und niemand kann auch von sich behaupten, so ich weiß, was die Ungarn denken. Es kommt immer sehr stark darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt.
Laut Transparency International gilt Ungarn ja als das korrupteste Land der EU, Herr Fersek. Dazu kommt, dass die Menschen das im Land eben laut Eurobarometer auch selbst mehrheitlich so finden. Also 88% sehen das anscheinend so. Ist das für die Menschen wirklich auch ein großes Thema? Erleben Sie das auch so, wenn Sie durchs Land fahren, Herr Fersek?
Ja, absolut. Aber wenn ich vielleicht vorher noch mal kurz was auf Herrn Papke sagen kann. Ich würde ein bisschen differenzieren hier mit diesen Aussagen. Ein Lager liebt Orbán, das andere hasst ihn. Das finde ich sehr vereinfacht. Es ist so, als allererstes, diese Polarisierung existiert. Ich glaube nicht, dass Ungarn in zwei, sondern eher in drei Teile gespalten ist. Also Orbán hat ungefähr ein Drittel der erwachsenen Wähler hinter sich, ein sehr strammes Lager, die auch ja teilweise sektenartig ihm glauben. Dann gibt es vielleicht ein Drittel oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, 40%, 45%, die Nase voll von diesem System haben. Und dann gibt es relativ viele Leute, die in dieser extrem polarisierten Lage einfach abschalten. Die wollen damit nichts zu tun haben. Denen ist das alles zu viel. Und man darf auch aber nicht vergessen, woran eigentlich diese Polarisierung liegt. Die kommt von Orbán. Orbán hat es mit unglaublicher, wirklich teilweise faszinierender Energie und Rastlosigkeit geschafft, dieses Land nach meiner Ansicht auf Jahrzehnte hinaus zu spalten mit bestimmten Themen. Und da ist eben auch ein Teil der Leute, die wirklich abschalten und davon nicht mehr hören wollen. Und das Thema Korruption, ja, die große Mehrheit der Leute und auch viele Leute in Orbáns Wählerlager, im Fidesz selber, sind entsetzt, haben die Nase voll davon und wünschen sich eine Änderung. Und jetzt vielleicht, um mal so ein aktuelles Beispiel zu nennen, was auch gerade in den Medien ja ausgebreitet wurde oder viel in sozialen Medien, wenn man da durchscrollt, viel diskutiert wurde. Das ist eine Affäre um die Renovierung des Nationalbankgebäudes in Budapest. Der ehemalige Nationalbankpräsident György Motolcsi, ein früherer Verbündeter von Orbán, der sich offenbar inzwischen nach Dubai abgesetzt hat, zusammen mit seinem Sohn, der hat für 275 Millionen Euro das Nationalbankgebäude Luxus renovieren lassen. Und da sind dann Bilder ans Licht gekommen und auch Angaben dazu, die ein unabhängiges ungarisches Portal erstritten hat in einem langwierigen Gerichtsverfahren. Da hat sich also dieser Nationalbankpräsident so ein goldenes Anwesen, muss man schon sagen, einrichten lassen mit goldenen Toilettenbürsten und goldenen Toilettenpapierhaltern. Und das ist im Moment so ein Symbol der Dekadenz und Schamlosigkeit in den Augen vieler, auch einfacher Fidesz-Wähler geworden. Und das ist die Spitze des Eisberges von Korruption. Und da kann man, glaube ich, ganz eindeutig sagen, viele Ungarn, auch eben in Orbáns Lager, möchten gerne, dass das aufhört. Und gerade diese Toilettenbürstengeschichte, die ist in einem Zusammenhang hochgekommen, wo die Orbán-Propaganda behauptet, dass die EU die Ukraine mit Dutzenden oder Hunderten von Milliarden von Euro finanziert wobei das auch also sehr viel an den Haaren herbeigezogen ist. Und dieses Geld würde dann dazu verwendet werden, dass Zelensky sich goldene Toiletten baut, was völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und dann gibt es eine Äußerung von Orbans Verkehrsminister und engen Verbündeten Janosch Laza, der eben sagt, die Roma, die kann man ja dazu nehmen, dass sie in Intercity-Zügen die mit Verlaub vollgeschissenen Toiletten der Leute sauber machen. Und in diesem Zusammenhang ist so ein Toilettenbürsten-Meme entstanden. Und dann jetzt diese goldenen Toilettenbürsten des ehemaligen Nationalbankpräsidenten, der sich nach Dubai abgesetzt hat. Ich glaube, da ist bei vielen Ungarn doch so ein Bild entstanden. Setzen wir jetzt mal einen Punkt, setzen wir dem ein Ende. Und das ist auch eines der populärsten Themen, mit denen Peter Modjor punkten kann.
Also mit Verlaub, Herr Wesek, ob das, was Sie aus Ihrer ganz persönlichen Perspektive jetzt hier berichten, die Wahrnehmung der Ungarn, des ungarischen Volkes oder auch nur einer Mehrheit dort ist, das wage ich sehr zu bezweifeln. Und als Deutscher, auch wenn er Ungarn liebt, sage ich voller Demut und Respekt vor der Selbstbestimmung des ungarischen Volkes, warten wir mal ab, wie die Ungarn das bewerten. Ich glaube, dass die Ungarn ganz andere Schwerpunkte setzen, die Situation ganz anders beurteilen, als Sie das jetzt darstellen. Im Übrigen, es ist kein Narrativ der Regierung Orbán, dass die Europäische Union die Ukraine mit Milliardenbeträgen unterstützt. Sie macht es. Also die Europäische Union hält die Ukraine, den gesamten Staat, am Leben. Dafür gibt es ja durchaus auch Argumente nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Aber also dieser Tage haben wir, letzte Woche hatten wir den EU-Gipfel mit dem Streitpunkt, warum blockiert Orbán, warum blockiert Ungarn den 90 Milliarden Euro Kredit der EU für die Ukraine? Also selbstverständlich finanziert der Westen die Ukraine. Das sollten wir bitte nicht als angebliches Orbán-Narrativ hier fälschlich darstellen.
Das ist ein Kredit.
Und ich würde ganz gerne, ja gut, aber das ist ein Kredit, von dem jeder weiß, er wird niemals zurückgezahlt werden. Also die Begründung, dieser Kredit würde ja dann aus den russischen Reparationen zurückgezahlt. Der ist doch an Absurdität wirklich nicht zu übertreffen. Noch einmal, es gibt gute Gründe für die Solidarität des Westens mit der Ukraine nach dem Überfall Putins, aber nennen wir die Dinge doch beim Namen und verdrehen wir das nicht. Ich möchte auch mal sehr herzlich bitten, dass wir die Situation in Ungarn auch in den gesamteuropäischen Kontext einbetten. Wir erleben ja auch so ein bisschen in dieser Diskussion, dass es im Westen und gerade auch in Deutschland den ausgeprägten Wunsch gibt, dass Orbán doch jetzt endlich verschwinden möge. Also die ganze Europäische Union, zumindest die westlichen Staaten der Europäischen Union, hofft darauf. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Orbán und seine Regierung für Positionen stehen, auch für Werte, die der, ich darf das mal so deutlich sagen, die der politischen Linken in Westeuropa zutiefst zuwider sind. Orbán ist der Bannerträger, der Leuchtturm für eine selbstbestimmte nationale Politik im Rahmen der Europäischen Union. Das ungarische Volk vertritt zugegebenermaßen konservative Positionen, etwa in der Familienpolitik, die vielen Linken in Europa und auch in Deutschland zutiefst zuwider sind. Orbán beharrt auf der eigenständigen Rolle Ungarns in der Europäischen Union, was nach den europäischen Verträgen übrigens ein gutes Recht ist. Das ist nicht rechtswidrig, sondern so sind die europäischen Verträge angelegt. Also Orbán ist, die Ungarn sind mit den Positionen, die Orbán in ihrem Namen vertritt, ein Störfaktor aus Sicht vieler westeuropäischer Linker. Und deshalb haben sie den sehnlichen Wunsch, dass er endlich verschwinden möge. Also so muss man, glaube ich, diese angebliche Polarisierung doch auch einbetten. Und letztlich wird es am ungarischen Volk liegen, am 12. April zu entscheiden, wie sie das bewerten. Aber ich glaube, dieser gesamteuropäische Kontext ist schon wichtig einzuordnen, damit hier nicht ein völlig falscher Dreh in die Debatte über Ungarn kommt.
Hier im Forum bei SWR Kultur diskutieren wir über den aktuellen Wahlkampf in Ungarn und blicken dabei auch auf das Verhältnis zwischen EU und Ungarn. Wir hatten es gerade gehabt davon. Die Frage wäre ja, Herr Fersek, greift die EU in den Wahlkampf Ungarns ein oder ist es ja andersrum, dass die EU sich gerade zurückhält?
Ja, bevor ich darauf antworte, nur noch mal zur Präzisierung.
Bitte.
Also wenn ich vorhin davon gesprochen habe, von diesem Narrativ mit den Geldern für der Ukraine, ganz konkret behauptet Orbán, die EU plant, der Ukraine 800 Milliarden Euro zu zahlen für Wirtschafts- und Finanzhilfe plus 700 Milliarden Euro für das Militär. Das ist komplett erfunden. Das stimmt nicht. Diesen Plan gibt es nicht. Das ist eine Es ist einfach eine Erfindung oder eine Lüge. Und diese 90 Milliarden Euro, das ist tatsächlich ein Kredit. Das ist nicht Geld, das die EU oder das wir konkret als Steuerzahler der Ukraine schenken. Und ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass jeder weiß, dass dieser Kredit nicht zurückgezahlt werden wird. Die Ukraine hat eine funktionierende Wirtschaft, wenn sie auch natürlich kriegsbeeinträchtigt ist. Aber im Land dort wird viel gearbeitet. Wer nicht an der Front kämpft, der arbeitet. Die Ukraine produziert, exportiert. Und ob dieser Kredit zurückgezahlt wird oder nicht, das wird man dann sehen. Überhaupt muss er erstmal ausgezahlt werden. Auch das ist noch nicht passiert. So, also das nur zur Präzisierung. Was die EU angeht, ja, ich glaube, es ist klar, dass sich eine Mehrheit in Europa wünscht, dass Orbán nicht weiter regiert in Ungarn. Das liegt aber nicht daran, dass er traditionelle, nationale, souveräne, sogenannte souveräne Werte verteidigt, sondern dass er pausenlos mit seinem System gegen die Regeln des Clubs, in dem er Mitglied ist, verstößt.
Um welche Verstöße geht es da?
Ja, es geht ganz konkret um Rechtsstaatsverstöße. Wir haben ja von Korruption geredet. Also da kann man zum Beispiel anführen, dass praktisch überwiegend öffentliche Ausschreibungen in Ungarn nicht nach korrekten Regeln stattfinden. Rechtsstaatsverstöße gibt es bei den Medien, im Justizwesen. Um jetzt vielleicht die neueste Affäre mal abzubilden, ganz kurz. Es ist offenbar so gewesen, dass der ungarische Geheimdienst auf Anweisung der Regierung versucht hat, die Tiszau-Partei, also die Partei von Péter Modyar, zu zerstören oder unmöglich zu machen. Da hat jetzt ein Ermittler aus dem Nationalen Ermittlungsamt, der eigentlich für Kinderpornografie zuständig ist, dieses Ganze aufgedröselt. Kurz gesagt, wurde da von Seiten des ungarischen Verfassungsschutzes, offenbar auf Anweisung von oben, wurde diese Partei ausgespäht. Da wurde Mitarbeitern, die für die IT-Systeme der Partei zuständig sind, untergejubelt, angeblich, dass sie Kinderpornografie verbreitet haben sollen. Und so wurde versucht, diese Partei zu infiltrieren. Und der Ermittler, der das jetzt öffentlich ausgesprochen hat in einem langen Interview, hat gesagt, was ist das eigentlich für ein System, in dem ein Geheimdienst, der Verfassungsschutz, versucht, eine Partei, die für mindestens 40% der Wähler steht, zu zerstören und kaputt zu machen. Ich kann das nicht mittragen, ich mache das jetzt öffentlich. Also da sehen wir, was Finanzen angeht, was Korruption angeht, öffentliche Ausschreibungen, Medien, Funktionsweisen von Institutionen des Staates, massive Rechtsstaatverstöße. Und ich glaube, der EU geht es jetzt weniger darum, wie Orbán Familienpolitik macht, sondern eher um diese Geschichten. Und um jetzt zurückzukommen auf die Frage, die EU, ja, also auch wenn es kein Geheimnis ist, dass man sich einen Machtwechsel wünscht, ich glaube, die halten sich eher zurück, was man auch aktuell an der Herangehensweise in der Ukraine-Kampagne sieht. Orbán behauptet ja, die Ukraine ist dafür verantwortlich, dass kein Öl über die Druzhba-Pipeline nach Ungarn fließt. Und da hat die EU die Ukraine gebeten, sich kooperativer zu zeigen. Es wurde auch Zelensky offenbar persönlich gesagt, sich ein bisschen mehr zurückzuhalten mit Äußerungen über Orbán. Also die EU, unabhängig davon, dass es dort eine Mehrheit auf allen Seiten gibt, die sich einen Machtwechsel wünscht, versucht da jetzt mit öffentlichen Stellungnahmen eher nicht einzugreifen in den Wahlkampf. So würde ich das beurteilen.
Herr Papke, Sie dürfen gleich. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie da was darauf erwidern wollen. Ich wollte aber Frau Boos noch mit reinholen und wir bleiben auch bei dem Thema EU. Da sorgt ja gerade so eine Art Informationsskandal, sorgt ja für Aufsehen. Und zwar steht aktuell der Vorwurf im Raum, dass Orbáns Regierung vertrauliche Informationen aus der EU an Russland weitergegeben haben soll. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó soll selbst während der Pausen von EU-Treffen eben mit Lavrov telefoniert haben. Frau Boos, wie sehr schadet das Orbán?
Also das, glaube ich, kann man im Moment noch nicht absehen, ob das jetzt in der Wahlkampagne eine Rolle spielt. Aber es ist jedenfalls ein Thema in der öffentlichen Diskussion und auch in den Medien. Und es ist ja eigentlich auch eine Ungeheuerlichkeit, dass jemand während laufender Verhandlungen dann eigentlich Rücksprache auch hält mit der russischen Seite, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich auf neue russische oder neue Sanktionspakete gegen Russland einigt. Und es gibt ja schon auch in den Verträgen das Prinzip der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und darum geht es jetzt eigentlich. Es ist eigentlich ein Verstoß gegen den EU-Vertrag. Und dazu passt ja auch, wir haben eben über Orbáns Veto gesprochen gegen diese Vergabe von Geld aus den vorgesehenen 90 Milliarden. Auf einem Gipfel im letzten Dezember hat Orbán dem zugestimmt. Und das ist eben auch ein Verstoß gegen vertrauensvolle Zusammenarbeit, dass man dann nicht zu dem einmal gegebenen Wort steht. Also ich denke, im Moment ist das etwas, was wirklich auch nochmal der Bevölkerung auch bewusst macht, wie schlecht es um das Verhältnis zwischen Ungarn und der EU bestellt ist. Und ich würde es jetzt auch mal gerne nochmal in einen weiteren Zusammenhang stellen. Das ist etwas, was zumindest einem großen Teil der Bevölkerung in Ungarn auch große Sorge bereitet. Das Bewusstsein, wie vorteilhaft die Mitgliedschaft für die Ungarn in der EU ist, ist sehr verbreitet. Das zeigen auch die Eurobarometer-Umfragen unverändert. Ich glaube, das ist eine große Sorge auch, dass Orbán Ungarn aus der EU herausführen könnte. Und natürlich, die ungarische Wirtschaft merkt es ja sehr schmerzlich, dass doch EU-Mittel in Milliardenhöhe blockiert sind. Die fehlen einfach. Und im Moment unternimmt ja die Regierung Orbán eigentlich nichts, um dieses Geld frei zu bekommen, weil die notwendigen Reformen im Bereich Rechtsstaatlichkeit werden nicht in Angriff genommen. Und das ist ja auch etwas, was in der Kampagne von Peter Modja und von Tissa eine ganz zentrale Rolle spielt. Man möchte das Verhältnis zur EU wieder normalisieren. Man möchte eben auch so schnell wie möglich notwendige Reformen durchführen, um Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen und damit dann auch die Grundlage zu schaffen, um die eingefrorenen Mittel für Ungarn frei zu bekommen. Und zum Thema Einmischung der EU in den Wahlkampf möchte ich gerne auch noch etwas ergänzen. Es ist ja schon auch spannend, wenn man sich die Kampagne von Fidesz anschaut, ich sage jetzt bewusst schaut, nämlich die Plakate, die überall hängen im Land. Die großen Plakate sind ja fast ausschließlich Plakate von Fidesz. Die bilden ja erstaunlicherweise immer wieder ab. Eben Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Peter Madja und Herrn Zelensky zusammen. Und es ist ein ganz wesentliches Element dieser Kampagne, dass die genannten Personen einen Pakt abgeschlossen haben, um gemeinsam für den Sieg von Tisza zu sorgen. Die werden in sehr unvorteilhafter Weise dargestellt als finstere Gestalten. Und es wird Politik, ja, seit Wochen über diese Kampagne gegen die EU gemacht. Und da fragen sich auch viele, warum wehrt sich die EU gegen diese verfälschte Darstellung und diese Verhöhnung ihres Spitzenpersonals. Aber da gilt eben für die EU doch tatsächlich Zurückhaltung in dieser Frage, was aber viele gar nicht verstehen können.
So, vielleicht so viel. Ja, also es ist schon bemerkenswert, dass versucht wird, hier den Eindruck zu erwecken, als würde die Europäische Union sich raushalten. Die Europäische Union nutzt alle Möglichkeiten, die sie hat und auch die, die eigentlich nicht rechtskonform sind, um einen Regierungswechsel in Ungarn herbeizuführen. Die Europäische Union hat mehr als 16 Milliarden Euro an Fördermitteln, die Ungarn nach der laufenden Finanzierungsperiode 21 bis 27 zustehen, mit fragwürdigen Begründungen einbehalten, um Druck auf Ungarn auszuüben, durch eine wirtschaftliche Verschlechterung Unzufriedenheit zu schüren und dann einen Regierungswechsel herbeizuführen. Wie schnell das geht, haben wir in Polen gesehen. Polen hatte ebenfalls eine konservative Regierung. Als die abgelöst wurde, hat am nächsten Tag die Kommissionspräsidentin, obwohl ihr das eigentlich gar nicht zugestanden hätte, in einer Pressekonferenz erklärt, ab sofort würden sämtliche einbehaltene Mittel wieder freigegeben, weil man jetzt doch wohl von einem europafreundlichen Kurs Polens ausgehen könnte. Dasselbe würde passieren, garantiere ich Ihnen, wenn Modja mit Tisza tatsächlich die Wahl gewinnt. Dann wären schlagartig all die Bedenken, ohne dass sich am Rechtsrahmen in Ungarn irgendwas geändert hätte, ausgeräumt. Also das ist eine offensichtliche Erpressung mit unlauteren Mitteln, nicht nur durch öffentliche Statements mit dem Versuch, die Regierung, gewählte Regierung, demokratisch legitimierte Regierung Ungarns zu diffamieren, sondern auch wirtschaftlichen und sozialen Druck auszuüben. Und weil das auch immer wieder eine Rolle spielt, möchte ich gerne nochmal auch die Behauptung einordnen, die Regierung Orbán sei antieuropäisch. Also aus Sicht der Brüsseler Institutionen, insbesondere der politischen Linken, die ja wesentlich das Bild der europäischen Institutionen prägen, gilt alles als antieuropäisch, was sich gegen den zunehmenden Brüsseler Zentralismus richtet. Herr Bruss hat freundlich schon darauf hingewiesen, dass die Ungarn in überwältigender Mehrheit Anhänger der Europäischen Union sind. Mehr noch, man kann das ganze ungarische Volk, die Mentalität der Ungarn nur verstehen, wenn man weiß, dass die Ungarn ihre ganze Identität aus ihrer Anbindung an Europa beziehen. In ihrer ganzen tausendjährigen Geschichte ihrer staatlichen Existenz waren die Ungarn immer überzeugte Europäer. Und sie waren auch nicht russenfreundlich. Das wird ja jetzt auch immer unterstellt. Also niemand muss den Ungarn etwas über das russische Machtstreben erklären. Wir haben gerade den 15. März gehabt, einen von drei Nationalfeiertagen, wo auch Orban an 1848/49 erinnert hat, den ungarischen Aufstand, die ungarische Revolution, die durch zaristische russische Truppen niedergeschlagen wurde. Und unvergessen in Ungarn ist der Volksaufstand vom Oktober 1956, als sich die Ungarn heldenhaft gegen die sowjetkommunistische Unterdrückung gewehrt haben. Also die brauchen keinen Nachhilfeunterricht, was russische Interessen angeht. Und die brauchen auch keinen Nachhilfeunterricht, was eine proeuropäische Gesinnung angeht. Aber die Ungarn wollen ein Europa der Vaterländer, der selbstbestimmten Nationen. Die wollen sich nicht von Brüssel diktieren lassen, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben. Ja? Und das ist ein Impuls, der, glaube ich, aus Ungarn auch in andere Länder der Europäischen Union momentan geht. Eine Diskussion, die uns auch in Deutschland erreichen wird, früher oder später. Die Anfänge kann man schon erkennen. Und ich glaube, dass das aus der Sicht, wir sind sicherlich alle überzeugte Europäer, dass das aus der Sicht Europas mit Blick auf die Frage, wie können wir Europa im weltpolitischen Zusammenhang wieder stärken, eine wichtige Debatte ist. Ich glaube, dass wir die Europäische Union wieder vom Kopf auf die Füße stellen müssen, hin zu der Anfangsidee, dass Europa die freiwillige Zusammenarbeit demokratisch verfasster Nationen ist, zum Wohle aller und kein zentralistisches Instrument, das von Brüssel aus gesteuert wird und versucht, den einzelnen Ländern eine bestimmte Weltsicht und politische Maßnahmen überzustülpen. Das ist ein Kern der Debatte und auch eine wesentliche Ursache dafür, weshalb die Regierung Orban aus Brüssel, aber nicht nur aus Brüssel, so massiv bekämpft wird und weshalb in Brüssel und leider auch in Berlin so viele hoffen, dass Orban jetzt verschwinden mag. Aber die Entscheidung nicht in Brüssel oder Berlin, sondern beim ungarischen Volk.
Okay. Ja. Ellen Boos, Sie wollen ganz sicher was. Ich wollte noch aber eine Sache noch, eine Frage noch mitgeben. Und zwar vielleicht grundsätzlich nochmal auf das Modell Orban auch geblickt. Er ist ja gewissermaßen ein Vorbild auch für rechte, konservative Lager in vielen, vielen Ländern. Es ist ja auch gerade die Rede davon, dass beispielsweise J.D. Vance noch zur Unterstützung nach Ungarn kommen soll. Was würde denn passieren, wenn Orban es doch nicht mehr schafft? Was hätte das auch für eine Signalwirkung für konservative Rechtspopulisten auf der ganzen Welt?
Ich würde ganz kurz, ich will gar nicht viel antworten, ich wollte nur etwas richtigstellen, also und zwar im Hinblick auf die eingefrorenen Mittel der EU. Das ist keine willkürliche Entscheidung, die plötzlich getroffen wurde von der Kommission, sondern es ist ein Rechtsstaatskonditionalitätsverfahren, es ist ein Mechanismus, der Ende 2020 eingeführt wurde, der mit Rücksicht auf die Wahlen von 2022 in Ungarn dann auch erst nach den Wahlen scharf gestellt wurde. Und innerhalb dieses Verfahrens, das zum großen Teil auch aus Verhandlungen mit der ungarischen Regierung bestand, hat man sich auf 27 Meilensteine geeinigt, die Reformen insbesondere im Justizsystem und in der Korruptionsbekämpfung beinhalten und im Hinblick auf die Autonomie von Universitäten. Und darum geht es, dass diese Reformen, die man gemeinsam verabredet hat, praktisch umgesetzt werden. Und die Gelder können nur freigegeben werden, wenn eben diese Meilensteine auch erfüllt sind. Und das gilt auch für jede neue Regierung. Nur zur Richtigstellung, es ist keine willkürliche Entscheidung. Und die letzte Entscheidung trifft der Europäische Rat und nicht die Kommission. So, jetzt zu Ihrer Frage im Hinblick auf die möglichen Konsequenzen einer Abwahl der Regierung Orban. Das wird natürlich schon Auswirkungen haben, weil Orban ist ja tatsächlich quasi das Modell, würde ich schon sagen, das Vorbild für viele rechtspopulistische Kräfte in Europa und darüber hinaus. Und auch seine Reform des ungarischen Systems ab 2010 ist ja auch ein Modell, was andere rechtspopulistische Regierungen dann versucht haben umzusetzen. Man kann sogar über Europa hinaus in die Vereinigten Staaten schauen und sehen, dass da nur mit sehr viel größerer Geschwindigkeit viele Schritte dann auch eben schon in diese Richtung gegangen worden sind. Und bisher erschien ja Orbán unbesiegbar, also als eine Figur, die quasi auf Dauer es geschafft hat, auch an der Regierung zu bleiben. Und wenn es jetzt gelingt, diese Regierung abzuwählen, dann bröckelt ja ein bisschen was an diesem Status von Orbán und an diesem Modell. Und er ist ja auch eine wirklich wichtige Führungsfigur für diese ganze Bewegung. Das haben wir ja auch gerade in der vergangenen Woche oder Anfang der Woche in Budapest erlebt, als eben zunächst CPEC und dann eben auch die Patrioten für Europa in Budapest getagt haben und ja eigentlich die großer Teil der Führer dieser Bewegungen sich dann auch versammelt haben, aber auch sich unter anderem versammelt haben, um Orbán nochmal zu unterstützen und ihm auch Legitimität zu geben. Also insofern wird das darüber hinaus, über Ungarn hinaus auch Wirkungen haben, davon bin ich überzeugt.
Herr Fersek, zum Schluss nochmal, Skandale, Anschuldigungen, Enthüllungen gab es ja zuhauf. Was erwarten Sie von diesem Wahlkampf-Endspurt bis zum 12. April noch? Worauf müssen wir uns einstellen?
Also ich glaube, es ist schon seit längerem deutlich geworden, dass es eine Wahl ist, die eigentlich ein Referendum ist in Ungarn darüber, ob man weiter in diesem System Orbán leben will mit all seinen Begleiterscheinungen, negativen Begleiterscheinungen von Wirtschaft über Korruption bis hin zur Ausrichtung nach Osten oder ob man eben zurück will nach Europa zu rechtsstaatlichen, vorher auch berechenbaren Verhältnissen. Und es ist auch ein Referendum eben genau über diese Ausrichtung. Und wenn wir jetzt die vergangenen und die letzten Wochen beobachten, ich sehe das zum Teil mit Bestürzung oder auch Entsetzen, wie da Wahlkampf betrieben wird von Orbán, von seiner Regierung, von der Partei. Also angefangen davon, dass sämtliche staatlichen Ressourcen eingespannt werden, was eigentlich nicht sein kann. Also dass da auf Steuerkosten so Kampagnen finanziert werden gegen die Ukraine, die letztlich dem Wahlkampf dienen oder diese ganzen Plakataktionen bis hin zu
Sie meinen die Plakate, die quasi nicht als Fidesz-Plakate gelabelt sind, ne? Die überall hängen.
Ja, genau. Das überlappt sich alles in einem wirklich unglaublichen Ausmaß, die was rechtsstaatlich eigentlich nicht erlaubt wäre. Also bis hin zu so Dingen wie, dass zum Beispiel in manchen Ministerien Angestellte für den Wahlkampf arbeiten müssen, obwohl sie eigentlich öffentliche Angestellte und Beamte sind. Und wenn das dann herauskommt, dann heißt es, nee, wir wissen das nicht, das stimmt nicht. Oder es heißt dann, sie machen das in ihrer Freizeit. Oder apropos diese Moskau-Geschichte vom Außenminister Siarto, er hat das zugegeben, ja, und dann dementiert das am nächsten Tag doch wieder und sagt, nee, ist alles erfunden. Also, was wir einfach sehen in diesem Wahlkampf, ist eine wahnsinnige Zuspitzung von Narrativen. Und ich glaube, man kann nur hoffen, auch wenn das garantiert Auswirkungen auf Jahre hinaus haben wird für die Leute, diese Vergiftung des öffentlichen Klimas, dass es jetzt da nicht zu Gewalttaten kommt. Ein Szenario war ja auch, dass offenbar russische Polittechnologen da so ein Fake-Attentat gegen Orbán inszenieren wollten. Also ich glaube, man kann hoffen für die Ungarn und für die ungarische Gesellschaft, dass es einigermaßen friedlich bleibt. Und dann, wenn der Wahltag kommt und wie die Umfragen bisher, die Mehrheit der unabhängigen Umfragen voraussieht, wenn dann der Machtwechsel tatsächlich stattfindet, also wenn die dieser Partei gewinnen sollte, dann kann man nur hoffen, dass es nicht zu gewalttätigen Szenen kommen wird, dass Orbán da sagen wird, gut, bisher habe ich immer behauptet, ich bin Demokrat, wir sind ein demokratisches System, ich halte mich daran, ich garantiere einen friedlichen Machtwechsel. Also das wäre Ungarn zu wünschen.
Nach dem 12. April werden wir da sicher mehr wissen und auch hier im Forum diskutieren. Das war aber heute das Forum Orbán gegen Modjor Ungarn vor der Parlamentswahl mit den Gästen. Professorin Dr. Ellen Boos, Politikwissenschaftlerin an der Andrassy-Universität Budapest, Dr. Gerhard Papke, Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft und der Journalist Keno Fersek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.